Grügo, Genossin Gumo.
Gumo, Genosse Balekta.
Hier sind wir wieder.
Wir sind zurück für Teil 2 des Schweigekartells.
Episode 2 Schweigekartell. Und da kommt natürlich direkt die Frage auf, wie kommt es zu diesem Namen? Wir haben es in der vergangenen Woche schon mal kurz angeteasert, dass wir den Namen noch erklären werden, weil wir es versäumt hatten, das zu tun. Wie kommt es denn dazu? Wie kommt es zu so einem Namen?
Ja, wir haben letzte Woche ja schon kurz darüber geredet, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, den Podcast zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht den Kommentar, sondern unsere Überlegungen dazu, was so die deutsche Medienlandschaft angeht und die Defizite, die es eben gibt in auch linker Berichterstattung und linken Meinungen irgendwo. Und da haben wir sehr lange nach einem passenden Namen gesucht, haben uns immer wieder hin und her geschrieben. Und da hattest du die Idee, dass wir Schweigekartell benutzen könnten, eben weil viele Themen weggeschwiegen werden.
Das ist richtig. Wir hatten zuvor den Gedanken der Schweigespirale noch. Das ist ein Mechanismus aus der Medienforschung letztlich, der ein, ja, dieses Phänomen beschreibt, dass Menschen, wenn sie eine bestimmte Meinung haben, von der sie denken, dass sie nicht unbedingt mehrheitsfähig ist, dazu tendieren, diese Meinung eher nicht zu äußern. Und das hat dann zur Folge, dass dadurch, dass diese Meinung, weil Menschen denken, sie sei nicht mehrheitsfähig, in der medialen Berichterstattung recht wenig stattfindet, was dann wiederum dazu führt, dass Menschen, die das anfangs gedacht haben, in ihrer Meinung so ein Stück weit bestärkt werden, weil es einfach nicht stattfindet. Der Gedanke, das Ganze Schweigespirale zu nennen, stand dann so ein bisschen im Raum und wir fanden es eigentlich ganz gut, bis ich mich dann mit dem Begriff nochmal näher auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, von wem der kommt. Und dann haben wir das wieder so ein Stück weit verworfen, da zum Hintergrund nur der Begriff stammt oder wurde sehr geprägt von einer Frau, einer Wissenschaftlerin, die für das, ich meine, Allensbach-Institut, also das Allensbach-Institut mitgegründet hat. Das, für alle, die es nicht direkt zuordnen können, ist dieses Umfrageinstitut, dieses sehr CDU-nahe Umfrageinstitut, das für Konservative immer sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen praktische, aber ja, doch schon hilfreiche Umfragen liefert. Und diese Frau hat dann wohl auch in der Zeit des Faschismus mit Josef Goebbels zusammengearbeitet. Und wir dachten uns dann einfach, das gibt eine Bühne, die nicht unbedingt sein muss. Sarrazin, Thilo Sarrazin hat sich auch sehr auf diesen Begriff berufen. Und das ist dann doch eine Schwurbler-Ecke, wo wir sagen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Deswegen haben wir uns dann eher für das Schweigekartell entschieden.
Ist ja auch schön, sich ein bisschen selber was auszudenken und den Begriff vielleicht auch dann für uns beziehungsweise eben für die andere Seite etwas prägen zu können. Ja.
Dazu kommt halt, dass es auch einfach ein schmissiger Name ist. Ne? Also ehrlicherweise ist es halt auch einfach.
Wir können es auch immer gut benutzen. Also du hattest ja den Titel für den letzten Podcast ausgesucht und das war Wir schweigen zu. Und das ist natürlich lustig, weil wir schweigen nie. Wir quatschen eigentlich den lieben langen Tag. Aber ich finde auch, das passt ganz gut. Ja, letzte Woche haben wir ja zur Wehrpflicht geschwiegen oder eher nicht geschwiegen. Und die Folge kam ja am Donnerstag raus, weil wir ja jeden Donnerstag versuchen werden, unseren Podcast zu veröffentlichen. Und einen Tag später waren die Schulstreiks, über die wir gesprochen hatten, gegen die Wehrpflicht. Jetzt waren wir, soweit ich sehen konnte, beide auf betreffenden Streiks bzw. dazugehörigen Demos. Wie hast du das erlebt? Wo warst du? Wie war das für dich?
Also ich war ja tatsächlich in Berlin bei der, ich meine, es war die größte Demo von allen, die da in Deutschland stattgefunden haben. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn das nicht stimmen sollte, oder schreibt das rein, wenn es stimmen sollte. Ich fand es unglaublich beeindruckend, weil es einfach eine sehr, ja, dafür, dass es zum ersten Mal in dieser Form stattfand. Also ich meine, Fridays for Future hat da ja Pionierarbeit geleistet, aber aus diesem Anlass war das die erste Demo dieser Art oder die ersten Demos, die ersten Streiks dieser Art und die ersten Streiks, die das zugehörige Bündnis, die zugehörigen Bündnisse veranstaltet haben. Und dafür fand ich, war es, oder nicht nur dafür, sondern allgemein war es unfassbar gut organisiert und richtig stark gemacht. Eine Beteiligung, die weit über das hinausgegangen ist, was ich mir erhofft hätte. Und das ist dafür, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, dafür, dass es zum ersten Mal von diesem Bündnis eben gemacht wurde, nochmal umso beeindruckender. Also ich glaube, da ist wirklich zu sehen, dass da ein so massives Interesse dahinter steckt von jungen Menschen, von SchülerInnen, sich hier eben dagegen zu stellen, das weit über das hinausgeht, was medial eben abgebildet wird. Und da sehen wir, glaube ich, wirklich sehr gut eine entsprechende Repräsentationslücke in der Berichterstattung, weil das, wir haben es ja dann auch gesehen, es wird weiterhin versucht, aber es ist quasi nicht mehr möglich, das aus der Berichterstattung herauszulassen.
Ja, Gott sei Dank. Also im Vorhinein gab es ja auch, das haben sicherlich auch einige von euch und du sicherlich auch mitbekommen, Berichte darüber, dass es so Einschüchterungsversuche auch an den Schulen gab. Ich habe selber viel gehört von Repressionsversuchen und Repressionen im Rahmen des Schulstreiks. Ich selber war am Freitagmorgen an einer Schule in Bielefeld, so als Streikposten, um ein paar Schülis noch mitzunehmen. Und auch da kamen sehr schnell Lehrerinnen und Schulleiter und haben den SchülerInnen und uns sehr deutlich gemacht, dass von ganz oben gesagt wurde, die Schüler dürfen nicht streiken und das geht nicht. Wo wir dann gesagt haben, natürlich dürfen die Schüler streiken, das ist ihr gutes Recht, Bürger in einem demokratischen Land ihre demokratischen Rechte in Anspruch zu nehmen und auf die Straße zu gehen, wenn sie das für richtig halten. Was die Schule dann daraus macht, sind ja in der Regel auch nur ein paar Fehlstunden. Die SchülerInnen haben uns auch berichtet, die bekommen dann eine 6 für die Stunde. Da habe ich dann immer gesagt, also ich habe auch ohne zu streiken regelmäßig Bio geschwänzt in der Schule und ich habe trotzdem mein Abi bekommen. So, das wird schon alles. Ja, und letztlich, das war das eine richtig krasse Veranstaltung auch für uns. Also ich war ja im Vorhinein ein bisschen in der Planung auch mit drin und mir hat das so viel Hoffnung gegeben, so viele SchülerInnen zu sehen. Wir waren in Bielefeld über 700, auch junge SchülerInnen, also so SechstklässlerInnen, SiebtklässlerInnen, die, bei denen man richtig gemerkt hat, die haben auch Angst. Also die haben Angst, was ihnen da potenziell blühen könnte. Und die waren sehr froh und sehr erleichtert vielleicht auch, nicht alleine dazustehen und mit Hunderten auf der Straße zu sein. Und wir waren auch laut, wir sind an Schulen vorbeigelaufen. Das war, ja, also mir hat das sehr viel Hoffnung gegeben, auch wenn ich dann zwischendrin per Megafon durchsagen musste, dass es jetzt das Gesetz durch den Bundestag gegangen ist und das jetzt beschlossen wurde. Also da gab es viele laute Buhrufe. Aber es war klar, so, das war nicht das letzte Mal. Die werden weiter auf die Straße gehen, wir werden weiter auf die Straße gehen. Und ja, unsere Jugend ist nicht verloren.
Definitiv nicht, im Gegenteil. Also es ist, gerade wenn es jetzt immer heißt, ja, die jungen Menschen, genau wie du sagst, die Jugend ist verloren. Ich glaube, das hat gezeigt, dass da wirklich ein Potenzial da ist, dass vermutlich Menschen, die derartige Dinge sagen, bestätigen werden darin, dass die Jugend verloren ist. Aber das Gegenteil ist richtig. Also genau diese Streiks, glaube ich, zeigen das sehr, sehr klar, dass wir uns hier auf einem extrem hoffnungsvollen Weg tatsächlich befinden. Was ich mir dazu noch gedacht habe, bezüglich der Repressionen, die du angesprochen hast, ich glaube, vielen Beteiligten und vielen staatlichen Stellen und Institutionen ist nicht so ganz klar, dass sie mit eben diesen Repressionen, die sie da ausüben, sehr viel mehr Gründe für die Streiks liefern, als ihnen bewusst ist. Also es wird ja gerne propagiert, die Wehrpflicht, der Wehrdienst etc. sei dafür da, unsere Freiheit, unsere Demokratie, unser Leben in Freiheit, am Ende läuft es immer auf Freiheit hinaus, zu verteidigen. Und wenn dann mit derartigen Mitteln, es wurde ja auch komplett hinterrücks zum Teil so vorgegangen, dass Prüfungen dann auf diesen Freitag gelegt wurden und so weiter. Wer so agiert, tut sich relativ schwer, gleichzeitig damit zu argumentieren, dass da die Freiheit verteidigt wird. Das ist halt irgendwie lächerlich. Und deswegen glaube ich, werden sich da auch die Apologeten der Wehrpflicht nochmal eine andere Strategie überlegen müssen, bei der sie nicht ganz so lächerlich dastehen.
Ja, mal gucken, ob die das hinbekommen. Ich denke, wer Polizei und Staatsgewalt braucht, um Schüler in Schach halten zu können, der zeigt eigentlich, wie schwach er im Grunde genommen ist und wie viel Angst er hat, auch vor diesen jungen Menschen, die sich jetzt laut machen, die sich jetzt stark machen. Aber ich hoffe, es bestärkt auch einige junge Menschen darin, dass sie diese Macht auch haben. Also würden die nicht denken, dass wir und diese Bewegung eine unfassbare Macht haben, würden sie nicht so stringent dagegen vorgehen. Und dementsprechend kann ich nur appellieren, weiterzumachen. Am 5. März soll der nächste Schulstreik sein. Da ist er angesetzt. Ja, und ich hoffe und ich denke, wir werden noch viel mehr Leute auf den Straßen sehen, weil es kommt dann ja auch, also 26 fängt es ja dann an mit den Bescheiden. Und spätestens, wenn die ersten da eintrudeln, glaube ich schon, dass einige Leute, die sich jetzt vielleicht noch nicht ganz sicher sind, dass die dann merken, boah, gar kein Bock da drauf.
Ich muss sagen, ich finde, weil du es gerade noch angesprochen hast, am 5. März, das Datum, finde ich, ist ein extrem interessantes, weil es, glaube ich, nochmal zu spannenden Konstellationen führen könnte, wenn wir berücksichtigen, was dann am darauffolgenden Wochenende passiert. Das sind nämlich Kommunalwahlen in Bayern und Landtagswahl in Baden-Württemberg, wo ja auch mit Cem Özdemir beziehungsweise generell mit den Grünen eine extrem militaristische Partei im Moment den Ministerpräsidenten stellt und auch gerne weiterhin den Ministerpräsidenten stellen würde in der Koalition mit einer der anderen hochmilitaristischen Parteien der CDU. Und es wird, glaube ich, extrem spannend, wie da dann 2 Tage vor der Landtagswahl und eben auch vor der Kommunalwahl in Bayern, ich bin mir ehrlicherweise gerade nicht sicher, ob Rheinland-Pfalz ebenfalls am selben Wochenende wählt, ist aber auch dann in der Ecke Rheinland-Pfalz. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, welchen Einfluss das jeweils darauf hat und vor allen Dingen, wie sich die jeweiligen Verantwortlichen da dann präsentieren werden, weil sie ja dann schon ein gewisses Interesse auch daran haben werden, da nicht nochmal negative Bilder zu erzeugen, die sie auf jeden Fall erzeugen, weil sie einfach keine Argumente für ihr Anliegen haben, dass es eine Wehrpflicht geben sollte.
Kann ich dir nur zustimmen. Und wenn wir schon von negativen Bildern sprechen und ich auf die Uhr schaue, dann denke ich, vielleicht ist es Zeit, auf unser heutiges Thema einmal elegant überzuleiten. Und zwar dem Bild der Linken in der vergangenen Woche bezüglich des Rentenpakets. Was ist da passiert? Was war da los?
Ein Bild, zu dem ich persönlich ja auch, glaube ich, ein Stück weit beigetragen habe, zumindest in den Leuten, die hier unter den Leuten, die hier zuhören, vermutlich, weil ihr uns kennt. Aber auch im Großen und Ganzen, glaube ich, ist da ein Bild entstanden, das nicht so gut aussah, wie es hätte aussehen können, wenn wahrscheinlich von vielen Seiten über einen längeren Zeitraum anders kommuniziert worden wäre. Die Thematik, über die wir sprechen, ist natürlich die Abstimmung über die Rente, die am vergangenen Freitag durchgeführt wurde. Worum ging es da, Laura?
Genau, es wurde ein Rentenpaket vorgestellt von CDU und SPD, wo das Rentenniveau erstmal auf 48% festgelegt werden sollte. Und diese Abstimmung war schwer umkämpft im Vorhinein. Es war nicht sicher, ob das durchgeht, ob das nicht durchgeht. Die Junge Union hat sich da ganz stark gegengestellt, aus anderen Gründen, als sich vielleicht andere Parteien dagegen gestellt haben. Was aber, also dass der Inhalt dieses Rentenpakets wurde meiner Auffassung nach recht wenig in den Medien besprochen, dass eben ein Rentenniveau von 48% schon auch kein hohes Rentenniveau ist. Was viel mehr besprochen wurde, war, dass die Linke ein paar, also es rauskam, dass ein paar Tage vor dieser Abstimmung rauskam, dass die Linke vorhat, sich zu enthalten bei dieser Abstimmung. Und das hat ganz schön für Furore gesorgt, auf verschiedensten Seiten. Sowohl die Bild hat ganz negativ über die Linke und Heidi Reichenegg, es ist immer Heidi, getitelt, dass wir unsere Werte verraten würden, beziehungsweise nee, die linken Medien sagten, wir würden unsere Werte verraten und die rechten Medien sagten, wir würden ja den Kanzler Merz stützen. Also darum hat sich sehr viel gedreht, dass wir ja Merz Machtstellung innerhalb der Bundesregierung damit bestärken würden, dass wir bzw. unsere Abgeordneten sich bei dieser Rentenabstimmung enthalten. Insgesamt ging es meiner Auffassung nach recht wenig darum, was eigentlich mit den Renten ist, was mit den RentnerInnen in diesem Land ist, wie es denen eigentlich so geht, sondern es wurde eigentlich ausschließlich über Machtfragen diskutiert. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ging mir ähnlich. Der Punkt dabei ist, was ich gerne noch ergänzen würde, was ich auch noch einen interessanten Aspekt finde, ist, dass viele der rechten Medien eigentlich das gemacht haben, was, glaube ich, auch ja durchaus im Sinne der, ja, der Menschen in der Linken, die für die Kommunikation an der Stelle verantwortlich waren, war, nämlich Merz dafür anzugreifen, dass er sich hier wieder mal, muss man ja so sagen, auf die Linke verlassen muss. Also der Punkt steht ja. Da ist, glaube ich, dann allerdings viel schiefgelaufen, weil das etwas war, was von vielen so wahrgenommen wurde, auch wenn das, so glaube ich, inzwischen gar nicht Zweck der Übung war. Also das war ein Nebeneffekt, den es gab, aber ich glaube, das war, oder ich weiß inzwischen aus vielen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, dass das nicht das war, worum es am Ende des Tages ging, sondern eine Begleiterscheinung, die man gerne mitnimmt. Ich erzähle mal kurz, wie ich es grundsätzlich wahrgenommen habe. Das Ganze fand statt in einer sehr aufgeheizten Nachrichtenlage, habe ich so empfunden, in der seit Wochen einzig und allein das Thema war, wie Union und SPD mit diesem Rentenpaket umgehen. Das heißt, die SPD hat da ja ihre Vorstellungen vorgelegt und in der Union gab es die sogenannten Unionsrebellen, die jungen Abgeordneten, junge Gruppe nennt sich das. Das sind eben die jüngsten Abgeordneten in der Unionsfraktion, die sich da dagegen gestellt haben. Und deren Argument war, dass dadurch junge Menschen über alle Maßen belastet werden und whatever. Es ist, wir dürfen uns hier keinen Illusionen hingeben. Es ist am Ende des Tages, wird immer die ArbeiterInnenklasse damit belastet und dem Kapital mehr Geld zugeführt, als es ohnehin schon in seinem Rachen stecken hat. Und das ist der Punkt, von dem da abgelenkt werden soll. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Also es ist eine reine Ablenkungsdebatte, die da aufgemacht wird, wenn irgendwelche Generationenfragen daraus gemacht werden. Die Schwierigkeit, die jetzt, glaube ich, für extrem viele Menschen bestand, war die, dass dieses Rentenpaket rein fachlich betrachtet drei Punkte beinhaltet, die für die Linke jeweils oder die von der linken Fraktion jeweils anders bewertet werden. Die Linke lehnt einen Punkt davon ab, zu einem steht sie neutral und einem befürwortet sie. Das war so das Ergebnis. Und das war, worauf man sich schon lange geeinigt hatte in der Fraktion, schon vor Wochen. Die Frage war jetzt, oder das Ganze wurde dann, so wie ich das verstanden habe, verkündet, dass sich enthalten wird, erst in der letzten Woche. Und damit ist das eben in diese Berichterstattung reingestoßen, dass Union und SPD sich hier nicht einig sind.
Ja, genau. Und diese Enthaltung der Linken, habe ich ja eben schon einmal erwähnt, wurde viel als Machterhalt Merz betitelt. Unter anderem auch von den Grünen, die das sehr für sich genutzt haben. Die haben nämlich abgelehnt, statt sich zu enthalten. Da muss ich ganz kurz einwerfen, das hat mich so unfassbar zum Kichern gebracht, weil wenn wir uns erinnern an ungefähr vor einem Jahr, als die alte Regierung noch einmal zusammengekommen ist mit Unterstützung der Grünen, um so die alte Schuldenbremse fürs Militär auszuhöhlen und aufzulösen, da war es kein Problem. Und auch immer wieder ist es für die Grünen kein Problem, wenn es ihnen nützt, auf irgendeine Art und Weise ihren eigenen Prinzipien, zumindest nach außen kommunizierten Prinzipien, in den Rücken zu kehren, um eben Mehrheiten zu stützen. Bei der Linken ist das ja andersrum. Also die Linke hat ja prinzipiell nicht ihre eigene Linie verraten, denn ihre Linie ist ja, wir möchten RentnerInnen helfen und wir möchten bessere Verhältnisse in diesem Land schaffen. Ist schon immer so gewesen. Die Linke fordert ein noch viel höheres Rentenniveau und eine für jeden Rentner und jede Rentnerin. Das sind ja Forderungen, die weit über die der Union hinausgehen. Und mit der Enthaltung hat die Linke ja eben nicht gesagt, wir stützen Friedrich Merz, aber sie hat eben auch nicht gesagt, wir nehmen in Kauf, dass das Rentenniveau weiter sinkt. Und das war der springende Punkt, wo du schon sagtest, auf den sich vor Wochen schon geeinigt wurde, dass wir es als Linke oder unsere Fraktion als Linke es nicht akzeptieren können, dass potenziell die Lage für Rentnerinnen und Rentner in diesem Land noch schlechter wird, als sie tatsächlich jetzt schon ist. Ich meine, wie viele Rentner müssen Flaschen sammeln gehen? Wie viele RentnerInnen müssen aufstocken mit Hartz IV? Es ist ja jetzt nicht gerade Highlife hier, wenn man über 80 ist, sag ich mal. Dem müssen wir uns ja auch bewusst sein. Und am Ende des Tages ist die Linke ihren Forderungen damit ja viel mehr gerecht geworden, zu sagen, wir wollen die Verhältnisse in diesem Land zumindest nicht weiter abstürzen lassen. Was aber am Ende rausgekommen ist, ist eben nicht diese inhaltliche Debatte, sondern nur die oberflächliche Debatte, wo sich ja im Grunde genommen von rechts außen bis links außen alle einig waren, dass die Linke jetzt das große Problem ist. Und auch so Dinge geflogen sind wie, die Linke seien ja Reformisten oder die Realpolitik wäre zu sehr bei ihnen angekommen und viele Vergleiche auch zu den Grünen, die gezogen wurden. Wo ich sagen muss, dass ich am Anfang auch dachte, boah, was eine Scheiße so, das ist jetzt Numero 3, also das dritte Mal, dass die Linke irgendwo auch die momentane Regierung stützt. Nummer 1 war, als sie im Rat, also zwei Bundesländer im Bundesrat ja für die Aufrüstung im Grunde genommen gestimmt haben, also für das Sondervermögen, meine ich, fürs Militär. Und Punkt 2 war, als wir ja Friedrich Merz im zweiten Anlauf mit zum Kanzler gewählt haben, was ja auch andere Hintergründe hatte und auch gar nicht so war, aber das wird ja immer gerne so kommuniziert.
Ich wollte gerade sagen, ich finde den Vorgang inzwischen mit einigem Abstand auch schwierig, aber Merz zum Kanzler gewählt hat die Linke ja tatsächlich nie. Also muss man ehrlicherweise ja dazu sagen.
Die Linke hat es nur nicht weiter herausgezögert. Man munkelt, weil am dritten Abstimmungstag dann der Bundesparteitag gewesen wäre und man das verhindern wollte. Kann man auch so stehen, wie man will. Und ganz grundsätzlich verstehe ich das ja, insbesondere von links, wenn man sagt, wenn wir eine Oppositionspartei haben, wollen wir auch eine vollkommene Opposition und keine Eingeständnisse. Aber ich finde, man muss sich immer fragen, auf wessen Rücken bewegt man sich hier? Und genau bei dieser Frage bewegen wir uns auf dem Rücken der Ärmsten in diesem Land. Und da muss man halt schauen, möchte man auf Teufel komm raus sagen, nein, auf gar keinen Fall mache ich da mit. Oder guckt man vielleicht realpolitisch, was kann man tun, um Menschen vielleicht zu entlasten oder nicht weiter zu belasten?
Ja, ich denke mir an der Stelle auch. Also es ist tatsächlich, ist es ja genau wie du sagst, diese rein inhaltliche Debatte, die wurde darüber ja quasi nicht geführt. Also es war im allgemeinen Diskurs hat die einfach nicht stattgefunden. Und das ist etwas, was, glaube ich, durchaus auch so forciert war, dass diese inhaltliche Debatte nicht geführt wird. Ich bin mir nämlich sehr sicher, das ist jetzt im Nachhinein so ein bisschen blöd abzuschätzen, einfach aufgrund allem, was passiert ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass die inhaltliche Debatte an sich eine ist, die absolut geführt werden könnte oder hätte geführt werden können und wahrscheinlich auch, ich meine, sie muss ja auch immer noch geführt werden. Das Ganze ist ja jetzt erstmal nur eine Verzögerung bis 2031 und dann wird weiter. Dann muss eine neue Gesetzgebung in Kraft treten. Und damit, glaube ich, ist das ein Diskurs, der inhaltlich noch geführt werden muss. Er wurde halt aber von dieser Ebene so vollständig weggerissen. Und das ist vielleicht dazu noch ein Punkt zu der Fundamentalopposition oder der Forderung, nach der die da gerne aufgemacht wird. Ich bin ja grundsätzlich da immer sehr weit dabei. Also ich bin, was Oppositionsarbeit angeht und was harte und klare Oppositionsarbeit angeht, immer sehr, dem stehe ich immer sehr positiv gegenüber, weil ich schon denke, dass wir müssen uns klar machen, wir haben es hier mit der rechtesten Bundesregierung aller Zeiten zu tun. Schlimmer als Adenauer, ehrlicherweise rein inhaltlich, definitiv härter drauf. Und ich bin schon der Meinung, dass dieser Regierung geschadet werden muss, wo es nur geht. Nur glaube ich, ist es nicht richtig, hier in Kauf zu nehmen, dass es zu einer weiteren Verelendung potenziell kommt bei Menschen, denen es ohnehin dreckig geht. Und ich habe es jetzt eben vorgerechnet bekommen, zum Teil, was das für einzelne Gruppen von Menschen bedeuten würde, gerade für Frauen, die selbst nicht gearbeitet haben über lange Zeit ihres Lebens, also keiner Lohnarbeit nachgegangen sind, natürlich haben sie gearbeitet, wäre das in vielen Teilen katastrophal gewesen, wenn jetzt diese Abstimmung in der Form nicht durchgegangen wäre. Man muss dazu sagen, es hätte zur Folge gehabt, dass durchschnittlich sich in den ersten Jahren, glaube ich sogar, teilweise Renten von einzelnen Gruppen oder im Durchschnitt eben verbessern. Aber es gibt eben auch Gruppen, die das extrem hart getroffen hätte. Und das sind eben vor allem solche Gruppen, die ja ohnehin finanziell erheblich schlechter gestellt sind als viele andere. Deswegen, also diesen Punkt sehe ich da absolut. Ich muss dann auch noch dazu sagen, ich meine, die Rente ist so ein extrem komplexes Thema, dass ich glaube, dass dieser inhaltliche Diskurs, der darüber geführt wird, eh schon extrem schwierig ist. Und ich persönlich will mir nicht anmaßen, davon auch nur die Hälfte zu verstehen. Aber wenn mir dann gesagt wird, dass diejenigen Genossinnen in dem Fall jetzt, die sich damit extrem gut auskennen und die sich ja hauptberuflich mit nichts anderem beschäftigen, hier zu einer klaren Einschätzung kommen, rein inhaltlicher Natur, dass man sich hier enthalten sollte, dann bin ich schon geneigt, das zu glauben und dann entsprechend umzusetzen. Das Problem ist eben, wenn das Ganze in einem Klima entsteht, in dem es so aussieht oder so wahrgenommen werden kann, dass es hier in erster Linie darum ginge, die Regierung zu stützen. Weil ich dann auch finde, auch so war es natürlich nicht, aber wenn es so gewesen wäre, fände ich es schon schwierig zu sagen, wir stimmen hier oder wir enthalten uns hier, um der Regierung zu zeigen, dass sie uns braucht. Also auch das fände ich schon, natürlich wäre das eine Machtdemonstration gegenüber der Regierung, aber ich hielte es in dem Fall für die falsche.
Ja, ich glaube, es gibt, also ich glaube, ganz grundsätzlich müssen wir natürlich auch die Partei, in der wir ja beide sind, kritisieren. Und ich glaube, es gibt genügend Punkte, an denen man sagen kann, da hat die Linke sich nicht richtig verhalten. Ich habe ja eben schon zwei Punkte angesprochen, bei denen ich auch bei beiden sage, das war eine Katastrophe. Aber ich glaube, es nützt den Menschen bzw. den Parteien, für die jetzt Medienrummel gemacht wird, viel mehr die Linke zu verteufeln und eben auf dieses reine Machtgehabe runterzukürzen. Ungemein. Wenn wir jetzt darüber reden, hätte die Linke sich enthalten sollen, hätte die Linke sich nicht enthalten sollen, was hätte das bedeutet, wessen Macht wird hier gestürzt, was passiert? Das sind Konversationen, die wir führen können und führen müssen, aber es lenkt vom Inhalt ab. Und da kann sich die CDU dann natürlich super darauf ausruhen, dass sie mal wieder keine soziale Politik, und auch die SPD sich super darauf ausruhen, gerade die SPD, mal wieder keine soziale Politik für die Breite der Gesellschaft zu machen, sondern eben wieder Politik zu machen, die getrieben ist natürlich auch von kapitalistischen Interessen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn die Rente als das, was als wir, so wie wir sie kennen, wenn die Rente wegbricht, und so sieht es ja momentan aus, dann müssen die Menschen sich umorientieren, wenn sie aufhören möchten zu arbeiten ab einem bestimmten Alter. Und dann kommen halt sowas wie Aktienrenten oder Aktien im Allgemeinen, solche privaten Vorsorgeoptionen mehr ins Spiel. Und das nützt dann selbstverständlich den großen Unternehmen und führt aber auch dazu, dass die Ärmsten noch ärmer werden. Denn ganz ehrlich, meine Oma, die hat 7 Kinder geboren, konnte die meiste Zeit ihres Lebens nicht arbeiten und hatte schon gar kein Geld, um es irgendwo rein zu investieren, um im Alter eben nicht in Armut zu leben. Und ich sehe das deutlich. Meine Oma ist eine super starke Frau, aber ein super luxuriöses Leben hat sie definitiv nicht mit ihrer Lebensgeschichte. Und an solchen Leuten bleibt es dann hängen und so oder so hängen, jetzt gerade schon, wenn die Rente dann als Konzept irgendwann total zusammenbricht, weil Parteien wie die CDU kein Interesse daran haben, die Rente als solches zu erhalten und ja auch schrittweise den Sozialstaat aushöhlen, auch in anderen Punkten, nicht nur in Punkten der Rente. Dann ist es etwas, was den Reichen nützt und den Armen schadet. Aber diese Konversation wird jetzt nicht geführt. Diese Konversation führen wir nicht, weil es um Grundsatzdebatten geht, wo keine Grundsätze eigentlich zu debattieren sind. Und das finde ich sehr schwierig. Und ich glaube, manche Menschen und gerade vielleicht auch noch ein bisschen jüngere, wildere Linke, die noch viel mehr für Ideen wie Revolution brennen, die sich ohnehin schwer tun mit dem Parlamentarismus, für die ist sowas und die Repräsentation in den Medien von solchen Vorgängen natürlich gefundenes Fressen und die stürzen sich auch darauf, genauso wie rechte Medien sich darauf stürzen. Nicht, dass das das Gleiche wäre, aber es sind diese Konversationen, die meiner Meinung nach manchmal nicht genug Nuance haben, um tatsächlich produktiv zu sein. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, Fragen über Fundamentalopposition, Parlamentarismus und die Rolle der Linken eben sind sehr wichtige Fragen. Man muss sie halt nur an der richtigen Stelle führen. Und jetzt gerade nützt diese Konversation vor allem rechtskonservativen Akteuren.
Ja, das denke ich auch. Und das ist, glaube ich, wenn wir, du hast es vorhin schon angesprochen, jetzt führst du nochmal die rechtskonservativen Akteure auf. Wir müssen in diesem Kontext auch von den Grünen reden. Und wir haben hier einfach die Situation, dass die Grünen am Freitag eben sich dagegen gestellt haben, gegen dieses Gesetz gestimmt haben. Gleichzeitig wurde am selben Tag eben, wir hatten es eingangs schon, die Wiedereinführung oder dieses neue Wehrdienstgesetz beschlossen. Und da haben die Grünen ebenfalls dagegen gestimmt, allerdings ja nicht aus den Gründen, dass sie generell gegen einen Militärdienst und die Pflichten und whatever, was da noch alles mit dranhängt, wären, sondern im Grunde. So ließ es sich aus vielem, was am Freitag eben gesagt wurde, auch in Redebeiträgen heraushören und was auch zu ihrem Parteitag, der in der Woche zuvor stattgefunden hat, was da auch an Reden geschwungen wurde, da lässt sich vieles raushören, dass es in erster Linie darum ging, dass das, was dort von der Bundesregierung durchgeprügelt wurde, nicht ausreicht. Also, dass Grüne da gerne noch eine härtere Gangart hätten, gerne auch Frauen zwangsverpflichten wollen. Das ist jetzt eine Interpretation meinerseits. Glaube ich, keine, die vollständig aus der Luft gegriffen ist. Und da kommt es natürlich dann sehr gelegen, wenn man dann stattdessen auf eine Oppositionspartei zeigen kann und die an den Pranger stellen kann, während man selbst sich entsprechend verhält. Und natürlich gilt selbiges auch für die Regierung und auch für ihren Kettenhund die AfD, die natürlich auch sich da mit dranhängt, und die ja auch generell für eine Wehrpflicht ist und die sich in dieser Debatte sehr einfach raushält aus dem Ganzen, die das Ganze aber auch noch mal härter möchte, als es dann eingeführt wurde.
Ja, ich glaube, die Grünen muss man bei sowas immer ganz besonders herausstellen. Nicht, weil sie jetzt die schlimmsten Akteure wären in diesem ganzen Kladderadatsch, sondern weil sie sich selbst ja immer gerne als besonders soziale und auch an vielen Stellen linke Partei darstellen wollen. Also, wenn du das schon so sagst mit Wehrpflicht für Männer und Frauen, das haben sie jetzt nicht tatsächlich wortwörtlich geäußert, aber ich kann mir das so wunderbar vorstellen, dass im Namen der Gleichberechtigung die Grünen Frauen und Männer an die Waffe zwingen wollen. Und so zieht sich das ja immerzu durch. Also auch in Regierungsverantwortung haben die Grünen es nicht geschafft, eine tatsächliche soziale Perspektive zu schaffen. In puncto Klimaschutz, was ja deren Steckenpferd ist, fahren sie ja im Grunde auch nur einen Ökokapitalismus. Und ich glaube, darauf lässt sich das viel, viel runterbrechen. Die Grünen tun immer so, als wären sie besonders sozial und besonders ökologisch, etc., etc., müssen es am Ende des Tages aber nicht sein, weil sie das System nicht in Frage stellen. Und ich glaube, diese Systemfrage ist eine ganz zentrale Frage, weil all diese Parteien von Grünen bis AfD sich halt immer innerhalb des Kapitalismus sehr wohlfühlen. und ihn auch sehr gerne nutzen für ihre jeweiligen politischen Standpunkte. Also die Grünen nutzen den Kapitalismus für vermeintlich linke Politik, die AfD nutzt den Kapitalismus für ihre rechte Politik und alle haben aber gemein, dass sie kein wirkliches Interesse daran haben, auf breiter Linie die Verhältnisse in diesem Land wirklich zu verbessern, weil sie es gar nicht können, wenn sie das System nicht hinterfragen. Im Gegenteil, die Grünen, die sich ja seit Jahren immer weiter nach rechts bewegen, sind ja mittlerweile auch offen für Militarismus, haben ja auch begünstigt, dass Waffen nach Palästina, also beziehungsweise nach Israel gesendet wurden, um PalästinenserInnen zu töten. Das sind ja alles Dinge, die eine tatsächlich linke Partei nicht tun würde. So, aber sie stellen sich gerne als solches dar, weil sie damit natürlich linksliberale, bürgerliche, progressive Menschen abholen können und auch die beiden Abstimmungen am Freitag zeigen das sehr deutlich. Sie haben gegen das Rentenpaket gestimmt. Meiner Meinung nach auch ein bisschen aus Prinzip, denn was das für RentnerInnen bedeutet, interessiert sie ja nicht. Und sie haben gegen die Wehrpflicht gestimmt, aber ihre inneren Gründe dafür, die treten ja relativ wenig dann auch nach außen. Sie können sich aber jetzt so oder so argumentativ hinstellen. Also wir haben ja dagegen gestimmt, weil wir brauchen mehr, aber wenn Sie mit bestimmten anderen Menschen reden, werden sicherlich einige Grüne da draußen sagen, und das habe ich auch schon gelesen, wir waren ja gegen die Wehrpflicht, haben dagegen gestimmt aus anderen Gründen. Und da bin ich zumindest noch ganz froh, dass die grüne Jugend da zum ganz kleinen Teil noch gegen hält. Aber wenn wir mal ehrlich sind, haben wir die Grünen, glaube ich, an der Stelle auch einfach mittlerweile ein bisschen verloren. Und auch da muss sich die Frage gestellt werden, so wie geht man damit um und wie macht man damit weiter? Denn ich war lange auch eine Vertreterin davon, zu sagen, wir müssen irgendwie als linke Parteien ein bisschen zusammenhalten, um uns gegen die rechten Parteien zu stellen. Aber ganz ehrlich, eine Partei, die am Ende des Tages noch mehr junge Menschen in den potenziellen Tod schieben möchte und die auf Rücken der RentnerInnen in diesem Land aus Prinzip gegen Merz sich positioniert, das ist auch keine linke Partei für mich.
Ja, also da ist meine Position eine sehr ähnliche. Ich bin da, was diese Themen angeht, inzwischen wirklich auf dem Standpunkt, dass ich sage, es geht mir um Inhalte. Und wenn jemand so grundlegend gegen Inhalte steht, die ich vertrete, dann stehen wir einfach nicht auf derselben Seite. Und es ist dann kein, wir Linken müssen doch zusammenstehen. Das ist mir ehrlicherweise relativ egal. Wenn es solche inhaltlichen Differenzen gibt, wenn wir einfach nicht für dasselbe Ziel arbeiten, dann arbeiten wir auch nicht zusammen. Und das, ich meine, es ist, glaube ich, etwas, was sich sehr gut an einer Sache ablesen lässt. Die ist in meiner persönlichen parteipolitischen Aktivität, glaube ich, eine, oder da findet sich die wieder und ist, glaube ich, eine, die sich bei sehr vielen Menschen widerspiegelt, für die die Linke als Partei die längste Zeit einfach grundsätzlich nicht in Frage kam, als das Wagenknecht-Lager da eine so dermaßene Macht und einen so dermaßenen Einfluss hatte. Und das hat sich jetzt für viele Menschen eben nach diesem großen Austritt dieser vielen Leute sehr stark verändert. Und damit ist die Linke als Partei für viele wieder eine Option geworden. Und ich glaube, daran lässt sich das sehr gut ablesen, dass sich ein oder lässt sich sehr gut damit erklären, dass sich da ein grundlegender Meinungswechsel zu sowas auch sehr gut vollziehen kann. Deswegen würde ich jetzt mit Blick auf die Grünen schon sagen, dass das, ja, will da nie, ich will nicht sagen, dass die Grünen links wären oder nicht, weil wer bin ich? Wenn ich sie mir rein inhaltlich ansehe, dann sehe ich da recht wenig, was ich als klassisch links bezeichnen würde. Aber wenn sie da Wert drauf legen, sich so zu nennen, dann bei Gott sollen sie das doch bitte tun, ist mir am Ende des Tages auch relativ egal. Nur wenn wir für so grundlegend unterschiedliche Ziele arbeiten, dann können wir das nicht gemeinsam tun. Das
denke ich auch. Ich glaube, es zeichnet sich ganz klar ab, dass so innerhalb der momentanen Parteienlandschaft Die Linke für uns beide und für viele selbsternannte Linke in diesem Land die einzige Option ist, noch wählbare Option ist und die einzige Partei, die in der Regel tatsächlich linke Werte vertritt und auch eben im Parlament vertritt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn jetzt solche Dinge passieren, wie gefährlich, also solche Dinge wie dieser Medienaufschrei, wie gefährlich ist das? Und was für Optionen haben wir denn eigentlich, außer das irgendwie zu akzeptieren? Also was machen wir, wenn die Linke was tut, was wir scheiße finden?
Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich rausche los wie Rambo und bringe alle gegen mich auf. Das war Quatsch. Ich erlebe es schon so, dass inhaltliche Kritik in aller Regel schon angenommen wird und dass zumindest ein Diskurs darüber entstehen kann. Und also das ist ja ein Erleben, das ich darin habe, das mit Sicherheit auch nicht alle, muss man auch dazu sagen, nicht alle GenossInnen teilen werden. Aber ich nehme das aus meiner ganz persönlichen Perspektive schon so wahr, dass es immer möglich ist, eben auch über solche Dinge in den Diskurs zu gehen. Wichtig dabei ist eben, glaube ich, oft, dass es einfach auch, ja, dass eine Kommunikation besser stattfindet. Ich glaube, das ist an vielen Stellen, was jetzt eben auch zu diesem großen Missverständnis, glaube ich, ich nenne es jetzt einfach mal Missverständnis, weil zwei verschiedene Mechanismen irgendwie in einen Topf geworfen wurden, was dazu eben geführt hat. Ich glaube, dass sich das hätte verhindern lassen, wenn einfach über längere Zeit schon kommuniziert worden wäre, dass es wir entscheiden uns so oder wir stimmen so ab oder folgende Überlegungen stehen für uns im Raum. Und wenn das einfach so kommuniziert worden wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht so zu diesem, dann hätte es viele Menschen nicht so sehr getroffen, dass da der Eindruck entstanden ist oder dieser Eindruck hätte dann für viele Menschen wahrscheinlich gar nicht entstehen können, dass hier die Regierung gestürzt wird. Aber das ist so der eine Punkt. Wie stehst du dazu? Wie erlebst du das?
Ich glaube, so ganz, ganz grundlegend, wenn man sowas liest, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, die wir ja mit dem Podcast allgemein und insbesondere heute auch noch in die Welt tragen wollen, wenn man Schlagzeilen liest, da erstmal zumindest zu versuchen, sich nicht zu stark von emotionalisieren zu lassen. Gerade wenn man jetzt so klassische Medien sich anschaut, insbesondere wenn man aus Versehen mal eine Bildschlagzeile liest, wobei ich glaube, dass niemand, der diesen Podcast hört, Bildschlagzeilen liest und die für bare Münze nimmt. Aber das ist was mir sehr schwer fällt, wenn ich was lese, dann bin ich da erstmal drin, emotional und gedanklich. Und ich glaube, ich habe auch bin ein bisschen leichtgläubig manchmal auch. Und ich glaube, das sind viele von uns. Eigentlich hätte ich das beigebracht bekommen sollen, so als junger Mensch des Internets nicht alles zu glauben, was im Internet steht. Aber man hat dann ja doch den Hang dazu. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich erstmal weitergehend zu informieren oder sich nicht so aufregen zu lassen von solchen Themen. Nee, also ich glaube, Kritik zu äußern ist unfassbar valide. Das passiert ja auch innerhalb der Partei, wenn man sich so die Geschichte der Einstellungen der Linken zu Israel-Palästina anschaut, dann ist da viel Kritik geäußert worden und diese Kritik wurde meiner Meinung nach auch oft angenommen und es wird immer besser und es entsteht ein Diskurs darüber. Ich glaube, am Ende des Tages dürfen wir nicht vergessen, in was für einer politischen Lage wir uns gerade bewegen. Ich glaube, das ist eine Grundsatzdiskussion, für die wir heute keine Zeit mehr haben, leider. Aber die Linke wirbt ja auch damit mit dem demokratischen Sozialismus und steht für demokratischen Sozialismus. Und was das bedeutet, ist zumindest aus meiner Einschätzung auch, dass die Linke eher eine Partei ist, die Transformation anstrebt, als eine, die Umsturz anstrebt. Und das muss einem meiner Meinung nach bewusst sein, wenn man die Linke bewertet. Man kann jetzt nicht erwarten, dass da in ja ganz leninesk wir den Staat hier vom Sockel hauen wollen.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was meine, wir müssen uns an der Stelle vergegenwärtigen, dass die Linke als Partei einfach die einzige linke Kraft von Relevanz in Deutschland ist. Und damit hat sie eben, würde ich sagen, zwei verschiedene Aufgaben. Das ist einerseits die parlamentarische Vertretung in einer gewissen Weise eben des linken Spektrums, um es mal so zu nennen. Das ist die Aufgabe und ich glaube, da muss man sich einfach darüber bewusst sein, dass die Partei an der Stelle sich in dem System einfach bewegt, in dem sie ist. Also da kannst du kannst nicht innerhalb dieses Systems anders agieren, als dieses System es dir erlaubt. Das ist der eine Punkt. Und die andere Aufgabe, die sie meiner Wahrnehmung nach erfüllt, ist schon so eine Art Sammlungsbewegung oder Sammelpunkt letztlich zu sein für verschiedenste linke Strömungen. Und das einfach ein, ja, wo sie einen Punkt darstellt, an dem eine, von dem eine Organisation ausgehen kann am Ende des Tages. Das ist etwas, was, ja, ich will mich jetzt nicht in das Bashing anderer Organisationen ergehen, aber dafür gab es früher andere Organisationen, auch bürgerliche Organisationen, die dafür standen, dass dort ArbeiterInnen zusammenkommen und sich organisieren, im Zweifel auch gegen staatliche Interessen sich organisieren. Und viele dieser Institutionen nehmen diese Aufgabe heute einfach nicht mehr so wahr, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war. Und ich glaube, dass die Linke da schon eben abseits, losgelöst von dem parlamentarischen Betrieb, an dem sie natürlich teilnimmt und daran partizipiert, eine zweite Aufgabe hat, der eben darin steht, diese Möglichkeiten zu geben, dass verschiedene linke Strömungen zueinander finden und auch gar nicht mehr Strömungen, sondern auch linke Einzelpersonen einfach einen Punkt haben, an dem sie mit anderen Menschen ähnlicher Auffassungen oder möglicherweise auch gleicher Auffassungen zusammenkommen können, um sich zu organisieren.
Dass es da dann auch zu Konflikten und Missverständnissen kommt, ist ja selbstverständlich. Also
ist vorprogrammiert, klar.
Das hat man ja schon im Privaten, wenn man einige Freunde einlädt, dass da dann auch mal Meinungsverschiedenheiten auftreten. Und in so einer großen Partei ist das eine Selbstverständlichkeit. Und
damit hast du in jedem Sportverein am Ende des Tages. Also
ja, und damit ja. Muss man umgehen können. Also ich glaube, viel, was Politik betrifft, also Politik ist viel auch aushalten. Und sowohl andere Meinungen aushalten, als auch solche Diskussionen auszuhalten und Fehler auszuhalten. Aber deswegen reden wir ja auch darüber.
Ja, eben. Und ich meine, wir wissen da wirklich, wovon wir sprechen, weil es gibt mehr als genug Menschen, die eben auch uns aushalten müssen. Und das ja. Nein, es ist schon so, dass ich glaube, dass darüber auch ein innerhalb der meisten Menschen, die in irgendeiner Weise sich dort einbringen in der Partei, da schon ein großer Konsens besteht und das den meisten Menschen auch klar ist. Und ich zumindest erlebe es, ich meine, man muss da auch dazu sagen, ich bin in einem Landesverband und auch mit München in einem Ortsverband, in dem da eine sehr offene Kultur einfach gepflegt wird, dass man miteinander spricht. Ich weiß nicht, wie das bei dir der Fall ist, ob das da ähnlich gepflegt wird. Und mit Sicherheit gibt es da dann auch, oder was heißt mit Sicherheit, es gibt definitiv auch regionale Unterschiede, was das anbelangt. Aber ich glaube, das grundsätzliche Konstrukt, um es mal so zu nennen, ist da auf jeden Fall überall da und ist ja auch etwas, was sich einfach in einerseits der Theorie, andererseits auch einfach in der Praxis, in der gelebten Praxis linker Strukturen sich im Allgemeinen losgelöst von der Partei einfach wiederfindet, dass da ein entsprechender Umgang miteinander gepflegt wird und dass dann natürlich auch aus dem linken gesellschaftlichen Spektrum so auch in die Partei reingetragen wird und entsprechend gelebt wird. Deswegen glaube ich, ist es an der Stelle, wäre es dann auch falsch, diese Mechanismen zwischen Partei und gesellschaftlichen Strukturen generell zu trennen, wobei das an sehr, sehr vielen anderen Stellen durchaus sinnvoll ist. Ich glaube, in diesem speziellen Fall, vor allem wenn wir darüber reden, dass verschiedene linke Strömungen darin aufeinandertreffen, ist das durchaus angebracht.
Ja, und ich glaube, wir kommen daran auch gar nicht vorbei. Und ich finde es auch schön. Ich liebe es auch zu diskutieren. Also, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, was uns ja am Ende des Tages eint, ist, dass wir tatsächliche Verbesserungen schaffen wollen, gemeinsam und gemeinschaftlich und solidarisch. Und auf Basis dessen diskutieren wir und eben nicht auf noch viel grundsätzlicheren, ja, Basen.
Ja, und es sind ja dann auch nie irgendwelche persönlichen Auseinandersetzungen, denke ich mir. Und genau wie du sagst, es ist so unfassbar wichtig. Ich denke mir da immer, Streit ist Progression. Also wir müssen unsere verschiedenen Wahrnehmungen und unsere verschiedenen Standpunkte einander irgendwie vortragen und damit auch hart in den Streit gehen am Ende des Tages, um gemeinsam eine Perspektive entwickeln zu können, was jetzt das Beste Vorgehen einerseits und andererseits die beste Utopie, wenn du so willst, für eine Zukunft ist, die eine Utopie darstellt. Da wollte ich ja mit dem Satz. Deswegen, ich glaube, du kannst das nur entwickeln, wenn du eben verschiedene Meinungen aufeinandertreffen lässt. Und das Wertschätzende, dass verschiedene Meinungen ihren Wert haben, geht natürlich auch nur, wenn sie dann mit Argumenten gegeneinander aufgewogen werden.
Und ja, ich denke, am Ende des Tages ist es vor allem wichtig, dass wir solchen Konversationen und solchen Streit ist es nicht, ne, aber solchen Diskussionen offen gegenüber bleiben, um auch Narrative am Ende des Tages setzen zu können. Ich glaube, das hat uns jetzt die vergangene Woche auch ganz gut gezeigt, was passiert, wenn wir das nicht schaffen, wirklich inhaltlich die Narrative zu setzen, beziehungsweise da wirklich inhaltlich drüber zu sprechen, weil das verwässert jegliche Diskussion und spielt dann den Falschen in die Karten. Dementsprechend müssen wir Dinge weiter hinterfragen und müssen wir weiter über Dinge sprechen, und sie eben nicht einfach so annehmen, weil dann am Ende will ich gar nicht wissen, was passiert.
Das wollen wir vermutlich alle miteinander nicht. Ich glaube, was auch noch, um vielleicht damit dann den Schluss gut hinzukriegen, ein wichtiger Aspekt ist, ist das, was falsch oder nicht richtig dargestellt wird, das, was Menschen in eine falsche Richtung lenken soll, einfach immer wieder aufzuzeigen. Und wenn wir, also wirklich für uns alle, wir gesprochen, merken, dass Dinge falsch dargestellt werden, da einfach immer wieder darauf aufmerksam zu machen und die Dinge vor allem in den Mittelpunkt zu rücken, um die es tatsächlich geht. Und damit den Schweigekartellen, die uns alle umgeben und uns zu unterjochen suchen, einen Riegel vorzuschieben.
Das war mal wieder ein wunderschönes Schlusswort. Du bist der
Stark
Schlusswortmann, ich bin
improvisiert.
da die Überleitungsfrau. Ich finde, das haben wir arbeitsteilig gut hinbekommen.
Finde ich auch, ja. Ja, ich meine, hatten wir ja besprochen, ne?
Ja, es war mal wieder sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich finde, wir machen das ganz gut. Ich finde auch die Rückmeldungen von unserer ersten Folge waren ganz positiv. Ich hoffe, das bleibt so. Wie immer, hier, also wenn wir auf YouTube sind, kann man hier unten irgendwo liken. Ich glaube hier, da.
Ich glaube, wir werden auch noch gespiegelt. Ich glaube, die Aufnahme, sind wir jetzt spiegelfähig. Ich weiß es nicht, aber irgendwo hier unten da.
Da. Und man findet den Podcast überall. Also Apple Music, Spotify, YouTube, überall.
Dieser, genau. Und bitte schreibt auf allen Plattformen, wo das geht, Kommentare dazu. Ich habe gehört, dass man das machen muss.
Und genau, vor allem, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Fragen habt, lasst uns die gerne zukommen, entweder über Kommentare oder über Instagram oder über unsere E-Mail. Ich glaube, das ist schweigekartell@gmail.com.
So ist es.
So ist es. Und ansonsten freuen wir uns über jegliche Rückmeldung, Kritik, Herzchen.
Habt eine wunderschöne Restwoche und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder.
Tschüss.